Vielen Dank.
Ja, ich darf ja mit euch durch eine Predigtreihe durchgehen. Und diese Predigtreihe, die habe ich auch auf meinem Smartphone, das hole ich jetzt mal. Ach nee, ich habe es dabei. Geht ja um die Waffenrüstung Gottes. Wir haben... ich lese einfach erstmal die Bibelstelle mit uns gemeinsam durch und dann Epheser 6, die Verse 13 bis 18. Greift darum zu den Waffen Gottes, sagt der Herr zu uns, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Jetzt kommt unsere heutige Bibelstelle. Setzt auch den Helm der Gewissheit eures Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten, geführt durch den Heiligen Geist. Seid wachsam darin. Und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Also wir werden im Prinzip heute nochmal diesen Helm des Heils anschauen. Und morgen dann werden wir dann, und beim nächsten Mal, ja okay, ich könnte eigentlich morgen auch vorbeikommen. Und beim nächsten Mal werden wir dann gemeinsam noch das Bitten und Beten und Flehen anschauen, was das für eine Kraft und für eine Macht und für eine Möglichkeit hat. Aber heute den Helm, ich nenne es jetzt einfach mal den Helm der Heilsgewissheit. Interessant bei dem Helm der Heilsgewissheit ist ja, dass diejenigen, so möchte ich das jetzt einfach sagen, die Jesus im Herzen haben und sich dessen bewusst sind, was wir jetzt auch im Lobpreis gesungen haben, nämlich befreit durch deine Gnade, erschließt sich mir ein neuer Horizont, dass diejenigen sich bewusst sind, gemäß dem Römerbrief, wer den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Punkt. Und dann haben wir eine sogenannte Heilsgewissheit. Also sprich, ich weiß, wenn ich heute hier ablebe oder die Erde verlasse, dann weiß ich bin im Himmel. Aber wir sehen eben auch wohl schon bei den ersten Christen war diese sogenannte Heilsgewissheit in Misskredit geraten oder so nach dem Motto, so was Genaues weiß man nicht. Das hat sich leider auch negativ durch die ganze Kirchengeschichte gezogen, bis hin, dass große Amtskirchen, ich war am vergangenen Donnerstag auf der Beisetzung eines Arbeitskollegen und es wurde zwar während des Gottesdienstes immer wieder gesagt, ja, er ist jetzt bei dir und hat jetzt ein neues Leben, aber als wir dann wieder am Grab standen, da wurde wieder gesagt, nimm ihn doch jetzt auf in deine Herrlichkeit und dann wurde da ein Fass geschwenkt und das war fast so wie in der Disco mit Nebel und allem drum und dran, habe ich gedacht, ziemlich modern, diese Kirche schon. Bei uns, die Pfingstler schimpfen immer, wenn wir unsere Nebelmaschine einschalten. Die sind schon ein paar Schritte weiter. Die machen es sogar bei der Beisetzung. Und dann kam ich auch zufällig zu einem Gespräch mit jemand. Und da ging es dann drum, wenn man sich also von der Amtskirche abwendet und zu uns wechselt, also das kostet 500 Jahre Fegefeuer. Also das heißt nichts Genaues, wusste man wohl nicht in der Amtskirche oder sonst irgendwo. Und dann ist natürlich der Worst Case eingetreten, als kurz bevor dann die Reformation auch durch Martin Luther entstand. Der Worst Case war dann natürlich, dass man sich freikaufen konnte. Also Money for Himmel, Money for Heaven. Du konntest im Prinzip Geld hineinwerfen. Und ich war dann kürzlich ganz erschüttert, als mir jemand gesagt hat, dass das teilweise immer noch die Praxis ist. Du kannst immer noch Geld geben hier in die Amtskirche und dann nennen die den Namen desjenigen, den du gern im Himmel haben möchtest, auch wenn der schon verstorben ist, während des Gottesdienstes. Und das kostet dann 50 Euro oder irgendwas. Helm des Heils. Und wisst ihr, Leute, wir schauen uns heute an, was der Helm des Heils ist. Und wenn ihr das gehört habt heute, dann müsst ihr keine Angst mehr haben vor der Heilsgewissheit. Also eigentlich ist es relativ einfach. Setzt auch den Helm der Gewissheit eures Heils auf. Wir haben ja bei dieser ganzen Predigtreihe gehört, dass das alles im Imperativ geschrieben ist. Also wir sollen da wirklich aktiv sein und uns nicht irgendwie von irgendwelchen Ideologien oder von Einflüsterungen, die der Feind Gottes vielleicht macht, irgendwie ins Wanken bringen lassen. Und was kann ich da für ein Beispiel eingangs mal sagen? Wir kommen jetzt gleich zum Vertragspartner, dann zu Vertrauensleuten und dann auch noch zur Versicherung. Die möchte ich euch heute tatsächlich ganz kostenlos geben, diese Versicherung. Aber verbindlich, nicht unverbindlich. Und wisst ihr, vor 2 Jahren haben wir eine Waschmaschine gekauft. Ein richtig tolles Gerät, fand ich zumindest. Und die hat 2 Jahre Garantie. Und damals, als ich sie gekauft habe, bekam ich ein Angebot vom Verkäufer, der hat gesagt, zahlst du 40 Euro mehr, hast du 2 Jahre länger Garantie. Habe ich gedacht, naja, komm, 40 Euro. Hab's gemacht. Am 8. März 2023, also das war jetzt vor 8 Wochen oder was, war die offizielle Garantie ausgelaufen. Und am 28. März hat die Waschmaschine nach 2 Jahren und 20 Tagen ihren Geist aufgegeben. Habe ich gedacht, ist da was eingebaut? Aber ich habe natürlich gleich hier meine Garantieverlängerung gezogen und habe die dann dahin geschickt. Und bevor ich diese Garantieverlängerung dahin geschickt habe und auch gesagt habe, weil der Waschmaschine kaputt ist, da hatte ich irgendwie überhaupt keinen Zweifel, dass das, was in dem Vertrag in der Garantieverlängerung steht, ich hatte da keinen Zweifel, dass das stimmt, was da drin steht. Also das heißt, ich hatte hier die totale Heilsgewissheit. Und dann hat es 2 Tage gedauert, nachdem ich das hingeschickt habe. Da eine Servicewerkstatt aus Rödental hat mich angeschrieben, hat gesagt, nennen Sie mir bitte nochmal die Marke Ihrer Maschine, habe ich die nochmal genannt. Und 2 Tage später kam dann von der Garantieverlängerung Ihre Waschmaschine, also ohne dass da irgendjemand was angeschaut hat oder sonst irgendwas, Ihre Waschmaschine hat einen Totalschaden, wir bezahlen sie Ihnen. Und die hat 399 Euro gekostet und 377,68 Euro haben sie mir nach 2 Jahren überwiesen. Und das war mir eigentlich so klar. Wenn ein Vertrag gilt und kein Scharlatan hinter dem Vertrag steht, ich könnte euch jetzt sagen, welche Versicherung das ist, mache ich aber nicht, weil die mir gesagt haben, sie können mir dafür keine Honorare zahlen, wenn ich das öfter in der Gemeinde nenne. Dann nenne ich es auch nicht, ist ja logisch, bringt mir ja nichts. Es war ein Vertrag und die haben sich tatsächlich an den Vertrag gehalten. Und so war es mir einfach klar. Wenn sich doch, jetzt bin ich fast schon wieder auf den Spuren von Paulus oder überhaupt auch von Jesus. Jesus sagt, wenn ihr, die ihr doch eigentlich böse seid, schon trotzdem irgendwie Gutes hervorbringt, wie viel mehr der Vater im Himmel, wenn der euer Vertragspartner ist. Und jetzt kommt die totale Krönung. Ihr müsst beim Vater im Himmel, bei Jesus und beim Heiligen Geist keine Garantieverlängerung abschließen. Auch nicht einen Aufpreis bezahlen, sondern das Ganze gibt's umsonst. Sicher ohne Zweifel. Das möchte ich, wenn ihr heute aus diesem Pfingstgottesdienst herausgeht. Ihr seid sicher ohne Zweifel. Sicher ohne Zweifel. Ihr geretteten Menschen. Ja, der Rainer Lolonska, ein ganz alter lieber Bruder, der durfte das sagen. Der hat immer zu uns Pfingstochsen gesagt. Ihr Pfingstochsen. Also es gibt einen Vertrag zwischen Mensch und Gott. Das ist der erste Punkt. Wir schließen mit Gott einen Vertrag. Gott hat übrigens den Vertrag als erstes angestoßen. Er ist als Jesus Christus auf die Erde gekommen und hat gesagt, ich schließe mit dem Menschen einen Vertrag. Es gab schon im Alten Testament Bünde oder Verträge, die Gott mit dem Menschen geschlossen hat. Und wisst ihr, einer hat sich immer an die Verträge gehalten. Gott hat sich immer an die Verträge gehalten. Und das ist im Positiven wie im Negativen gewesen. Gott hat gesagt, wenn ihr euch so und so an den Vertrag haltet, dann habt ihr Segen, dann habt ihr Reichtum, dann habt ihr Wohlstand. Wenn ihr euch so und so nicht an den Vertrag haltet, dann habt ihr Probleme, Schwierigkeiten, Krankheiten, Vertreibung und so weiter und so fort. Also das heißt, die Konsequenzen und das Kleingedruckte, das es bei Gottes Vertrag eigentlich nicht gibt, das steht. Und Gott ist ein verlässlicher Vertragspartner. Gott und Mensch schließen einen Vertrag. Wir sind beim Helm des Heils. So, und der Mensch macht jetzt im Prinzip den ersten, oder ich sag mal, ein paar Schritte macht der Mensch und ein paar Schritte macht Gott. Ich komme mal zu den menschlichen Schritten, weil die liegen uns ja zunächst mal ein bisschen näher. Der menschliche Schritt, der erste ist Glauben. Also egal, wie du heute Morgen hier sitzt, du musst es jetzt glauben, was in der Bibel steht, und du musst auch das glauben, was ich dir jetzt erzähle. Du darfst es natürlich hinterher überprüfen, das ist ganz klar, aber du musst es glauben. Also ein Mensch, der nicht glaubt, kann im Prinzip niemals das Heil erfahren. Das ist ganz verrückt. Und weil Gott weiß, dass das nicht geht, ich nehme mal statt Wort Glauben das Wort Vertrauen, weil Gott weiß, der Mensch braucht Vertrauen, um überhaupt sich mit Gott auseinandersetzen zu können, hat er einfach diese Fähigkeit zu vertrauen in dich und mich hineingelegt. Jeder Mensch hat die Fähigkeit zu vertrauen. Ist doch verrückt. Was sagt da einer zu mir, aber wenn ich den von Jesus erzähle, der sagt, ich kann das ganze Zeug aber nicht glauben. Was sage ich, hast du denn, du kannst doch aber vertrauen, sage ich dann. Dann sagt er, nein, ich kann nicht vertrauen. Sage ich, doch, du kannst vertrauen. Sagt er, nee, ich habe noch nie vertraut. Sag ich zu ihm, bist du eigentlich schon mal Zug gefahren? Ja. Wie hast du dir den Zug rausgesucht? Ja, wie habe ich mir den Zug rausgesucht? Ich habe in Timetable geschaut, also im Fahrplan. Habe ich gesagt, dann bist du tatsächlich zu dem Zeitpunkt, was im Fahrplan gestanden hat, was ein Mensch aufgeschrieben hat, an den Bahnhof gegangen und hast wirklich was gemacht? Vertraut, dass echt der Zug kommt. Okay, die Deutsche Bahn würde ich jetzt nicht mit Gott gleichsetzen. Aber das Vertrauen ist immer da. Es kann ja enttäuscht werden, das Vertrauen. Das stimmt, kommt auch mal vor bei der Deutschen Bahn. Aber wisst ihr, dieses Vertrauen ist in uns hineingelegt. Wenn du machst vielleicht jeden Tag Termine irgendwie mit irgendjemand und dann vertraust du, wenn du mit jemandem einen Termin ausgemacht hast, wir treffen uns um 11 im Café Schaller, vertraust du drauf, dass im Café Schaller um 11 Uhr die Person, mit der du einen Termin gemacht hast, drin ist. Also, der Mensch ist fähig, hat die Fähigkeit zu vertrauen. Das hat er von Gott geschenkt bekommen, weil Gott gewusst hat, wenn ich mit dem Menschen einen Vertrag machen will, muss er vertrauen können. Also Unsinn zu meinen, man könne nicht vertrauen. Und unser ganzes Leben beruht übrigens auf Vertrauen. Also dein ganzer Arbeitstag beruht allein auf Vertrauen, dass das wirklich, was du ausmachst, was du vereinbarst, die Verträge, die du schließt, egal was du für eine Arbeit hast, du vertraust immer, dass das tatsächlich so sein wird, wie du es eben vereinbart hast. Der Mensch macht einen Schritt. Und in Römer 10,10 heißt es eben, wenn du von ganzem Herzen vertraust. Gott möchte, dass wir von ganzem Herzen vertrauen. Ihm uns in die Hände werfen. Also als ich der ungläubige Richard war, so in meiner Sturm- und Drangzeit, da habe ich Tonnen von Argumenten gegen den christlichen Glauben gesammelt. Und immer wieder bin ich auf irgendwas gestoßen, was mich wieder gesagt hat, das ist schon doof. Warum wird Gott ausgerechnet Mensch? Warum kann er es nicht gemacht haben wie Buddha, den eigentlich nie jemand so richtig gesehen hat, oder Mohammed, und da aus dem Himmel irgendwas machen? Warum wird er Mensch? Und warum ist er der einzige Religionsgründer, der als Gott Mensch wird, der sich auf unsere Niedrigkeit herablässt, der sich uns bekannt macht als Mensch? Und so bin ich selbst durch Zweifelsstudien irgendwann auf den Schluss gekommen, es kann nur einen geben, Jesus Christus. Er ist einfach der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann konnte ich von ganzem Herzen zumindest schon mal Jesus vertrauen. So kommt der Glaube aus der Predigt. Seht ihr müsst mir heute glauben. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Und jetzt kommt im Prinzip der Sprung, nämlich Jesus hat sich tatsächlich verabschiedet und hat aber gesagt, ihr sollt jetzt die vertrauenswürdigen Vertragspartner erstmal für die Menschen da draußen sein. Denn die können ja Jesus nicht sehen, genau wie wir auch nicht. Und weil wir vertrauenswürdige Persönlichkeiten werden sollen, hat er den Heiligen Geist ausgegossen, damit er uns verändert und wir nicht auf unsere eigene Schlauheit vertrauen müssen. Und er sagt, ey, wenn ihr irgendwo vor Richter oder irgendwo Rechenschaft abgeben müsst, ey, macht euch doch keine Gedanken. Der Heilige Geist wird euch in der Situation immer wieder führen und leiden und euch sagen, wo es hingeht. Also dieses Vertrauen ist der erste Schritt. Deswegen finden die allermeisten Menschen zu Jesus nicht durch eine Großveranstaltung, auch wenn man das manchmal meint, sondern im Vertrauen auf eine Person aus der Gemeinde, die wiederum das Vertrauen zu Jesus aufgebaut hat und dann im Prinzip den oder diejenige in die Gemeinde hineingeführt hat. Vertrauen ist der erste Schritt. Und wenn du verstanden hast, auf wen du da vertraust, und wenn du dann seine Heiligkeit siehst als Mensch, dann geschieht in der Regel in dir was. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Helm des Heils, zur Heilsgewissheit. Nachdem du vertraust, wirst du eins erkennen, nämlich, dass du ziemlich mies bist in den Augen Gottes. Das muss man einfach auch mal hören als Mensch, wenn man Jesus noch nicht kennenlernt. Und diese Erkenntnis hatte ich dann irgendwann mal. Irgendwann mal war mir klar, ich bin in den Augen Gottes durchgefallen. In den Augen Gottes würde ich durchfallen, wenn nicht Jesus Christus meine Gerechtigkeit ist. Richard Lieb fällt durch. Durch sein Leben, durch seine Sünden, durch seine Unvollkommenheit. Richard Lieb fällt durch. Du wurdest geboren, du wurdest gewogen und wurdest für zu leicht empfunden, durchgefallen. Und dann erkennen, Herr, was kann ich machen? Das ist ja mies, wenn ich durchfalle. Ich will ja gar nicht durchfallen. Dann zu bereuen, dieses Leben, das man gemacht hat. Zurückzudenken. Wisst ihr, dieses Bereuen, ganz ehrlich, auch emotional, das packt mich heute noch manchmal. Wenn ich zurückschaue, was ich manchen Menschen angetan habe, bereue ich heute noch teilweise, emotional zumindest, was ich Menschen angetan habe, wo ich Dinge in Anspruch genommen habe von Menschen und so weiter, wo ich geglaubt habe, man muss betrügen und belügen und sich selbst in den Vorteil rücken. Das bereue ich heute noch. Und ich danke heute Jesus deswegen umso mehr, dass er mir das alles vergeben hat. Aber ich sage ihm oft, Herr, mir tut das jetzt immer noch leid. Ich merke es immer noch emotional. Segne die Menschen, denen ich das angetan habe und das und das und das und lass sie auch irgendwann mal im Himmel ankommen. Und dann erzählt Jesus genau diese Geschichte. Da kommt der Richard von damals in den Tempel. Und was sagt der? Der sagt, danke Herr, dass ich nicht so bin wie diese ganzen Pfeifen da, diese christlichen Pfeifen, ne? Die da den schwachen Zimmermann brauchen, um gerettet zu werden. Danke Herr, dass ich stabil bin, dass ich stehe, dass ich weiß, dass ich meine 7 Sinne beisammen habe, ne? Und dann kommt da der Richard der späteren Zeit. Und der wagt sich gar nicht vor die Heiligkeit Gottes zu tragen und auch gar nicht so gut aufzusehen, nachdem er verstanden hat, um was es da wirklich geht, sondern er sagt, Gott sei mir gnädig, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das ist bereuen. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und ich weiß, und auch du darfst wissen, dass du ein Sünder oder eine Sünderin bleibst, solange du hier auf der Erde rumläufst. Der Unterschied zwischen den Menschen, die Jesus nicht kennen, und uns, ist nur der, uns Sünderinnen und Sünder sind die Sünden vergeben und Gott sieht uns nicht mal als Sünderinnen und Sünder an. Und den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die sind auch Sünderinnen und Sünder. Aber ihnen sind sie noch nicht vergeben. Uns sind sie vergeben. Für nichts. Für gratis. Fürs Vertrauen an Jesus Christus. Gott, sei mir gnädig und vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Halleluja. Tja, und dann kommt eben der dritte Schritt des Menschen. Wenn uns, ich bin ja Bauingenieur, ich muss immer alles irgendwie so ein bisschen strategisch und organisatorisch aufbauen. Das Ganze passiert natürlich auch dann irgendwie gleichzeitig. Also es ist nicht so, dass man da jetzt so ein Menü aufschlägt wie im Lokal, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, sondern das, was ihr da so hört, das passiert dann auch so gleichzeitig. Gott ist da schon dabei, aber ich habe es extra für uns mal, für den Helm des Heils, habe ich die einzelnen Schritte mal so auseinandergenommen. Und der dritte Schritt wäre eben das Umkehren. Also das gehört natürlich dann auch dazu, wenn ich vertraue, dass Jesus mich rettet, mein Vertragspartner. Und wenn ich bereue, dass ich Sünder bin, dann will ich natürlich auch nicht so weitermachen, wie ich die ganze Zeit unterwegs war. Ich will nicht mehr. Und ich fühle mich da, Gott sei Dank, in bester Gesellschaft mit Paulus. Also wir denken ja immer, der war so ein Überapostel, aber selbst der sagt, ja Mensch, warum mache ich eigentlich immer die Dinge, die ich eigentlich gar nicht machen soll. Irgendwie bin ich so schwach und mache immer wieder Mist. Ich nenne es mal mit meinen eigenen Worten. Er merkt im Prinzip auch ständig seine Unzulänglichkeit. Und dann kommen eben die Situationen bei uns im Leben und du bist im Prinzip am Umkehren und du freust dich so. Aber schon beim ersten Stau, wenn du auf die Autobahn fährst, da kommt er durch, der innere, der Wolf in mir. Und die Menschen haben nicht den Eindruck, wenn sie an dir vorbeifahren, dass du ein erlöstes Gotteskind bist. weil das fromme Lachen heraus ist. Oder du fährst hinter einem Mann mit Hut her, ne, der maximal auf 79 Stundenkilometer beschleunigt, aber du warst natürlich ein bisschen spät dran und fragst dich, was macht der da vorne? Wieso hat er so viel Zeit? Und dann ist es umkehren. Also es gehört alles dazu, dass wir bereit sind, umzukehren. Und das will Jesus letztendlich in unserem Herzen sehen. Ein gutes Beispiel finden wir in der Bibel, als Jesus nach Jericho kommt und da kommt dieser Zachäus und der hat irgendwas geschnallt. Also dieser Zachäus, der hatte zumindest Vertrauen darin, sind wir schon mal bei dem ersten Punkt, dass dieser Jesus, der da kommt, irgendwas verändern kann in seinem Leben. Sonst wäre der da nicht auf einen Maulbeerbaum draufgeklettert, um Jesus auch besser sehen zu können. Weil der war nämlich viel kleiner wie ich, dieser Zachäus. Der konnte überhaupt nicht an den Leuten vorbeisehen. Ne? Und die haben ihm vielleicht auch noch den Weg versperrt. Keine Ahnung. Ist er darauf geklettert? Also er hat schon mal Vertrauen gehabt. Und dann hat er wohl, und das merken wir später, auch gemerkt, er macht eigentlich den ganzen Tag Mist. Er lügt und betrügt und er macht alles zu seinem eigenen Vorteil. Und dann kommt er doch tatsächlich, als Jesus bei ihm einkehrt, er Jesus kennenlernt zu dem nächsten Schritt, den wir hier sehen, nämlich er kehrt wirklich um. Wandte sich an Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich vierfach zurück. Das heißt, er kehrt nicht nur um, er ist auch bereit, Wiedergutmachung zu leisten. Und Jesus sagt, heute ist in diesem Haus Heil eingekehrt. Helm des Heils. Umkehren zu von den falschen Wegen. Also für die Mathematiker 180 Grad. 180 Grad. Ja, 180 Grad. Nicht 360 Grad. Als ich war als Gas- und Wasserinstallateur auf Montage in Berlin und da sind wir ab und zu mal rüber nach Ostberlin gegangen, also da war damals die Grenze und so weiter, war alles so. Und da mussten wir immer an der DDR-Volkspolizei vorbei. Deswegen sage ich eben 180 Grad, weil ich stand da vor diesen DDR-Volkspolizisten. Da sagt er zu mir, umdrehen! Was ist denn das für ein Dödel? Dreht sich da wie ein Kreisel. Ich will ihn von hinten. Na gut, habe ich gewusst, er meint 180 Grad. Also deswegen umkehren, 180 Grad in die Gegenrichtung losmarschieren und im Prinzip alles lassen. Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, die Sünde hassen und die Sünde dann auch lassen. Also wenn man es jetzt genau nimmt, heißt es ja immer erkennen, bekennen, hassen, lassen. Erkennen, bekennen, hassen und lassen. Eigentlich ist das Christsein ganz einfach. Aber Gott macht natürlich auch Schritte. Wie gesagt, teilweise passiert es schon gleichzeitig. Aber was macht denn der Vertragspartner Gott mit uns? Wir sind ja beim Vertragspartner. Er verpflichtet sich dazu, wenn wir diese Schritte getan haben, neues Leben zu schenken. Da gibt's aber auch kein Wenn und Aber. Sondern er hat den Heiligen Geist geschickt an Pfingsten, damit er, wenn wir diese Schritte gehen, in uns neues Leben wirkt. Das heißt, du bist dann nicht mehr der alte Mensch, sondern du bist für ihn sofort ein neuer Mensch. Gelobt sei Gott, der Vater und sein Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Das ist eine maßgeschneiderte Parole, wie ich mir wünschen würde, dass wir Christen durchs Leben gehen. Mit dieser Gewissheit, Helm des Heils, in seinem großen Erbarmen, das ist ganz wichtig. Nicht, weil du es geschnallt hast und weil du spitze bist, sondern weil er dieses große Erbarmen geschenkt hat und gesagt hat, ich will, dass die Menschen im Himmel ankommen. Hat er dir neues Leben geschenkt? Ey, du bist neu geboren. Das ist doch total interessant, oder? Du bist nicht mehr der alte Adam und die alte Eva. Du bist neu geboren von den Toten, weil er von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Und das wünsche ich mir schon immer. Deswegen bin ich in die Pfingstgemeinde gegangen, weil da habe ich viele Menschen getroffen, die eine lebendige Hoffnung haben. Und man muss nicht auf den Knien rumkrabbeln unbedingt und sich als armen, reumütigen Sünder sehen, weil wir wissen, dass wir das sind, sondern wir dürfen eine lebendige Hoffnung haben. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz bewegt. hoch den Kopf, raus die Brust. Nicht, weil wir so gut sind, aber wir tragen Jesus Christus im Herzen, oder? Lebendige Hoffnung. Zweiter Schritt, den Gott macht, er spricht Vergebung zu. Also nachdem er dir, während er dir neues Leben schenkt, spricht er dir Vergebung zu. Mann, haben da viele Christen Schwierigkeiten, diesen Helm der Heilsgewissheit aufzusetzen und lassen sich immer wieder in Zweifel bringen und werden immer wieder angefochten. Und bin ich noch errettet? Bin ich noch im Himmel? Hey, Vertragspartner, Vertragsverlängerung mit der Versicherung, die ich nicht nenne. 2 Jahre, 28 Tage später war die Maschine kaputt, aber ich habe sie ersetzt gekriegt. Warum? Weil der Vertragspartner vertrauenswürdig war. Und Gott ist vertrauenswürdig. Er vergibt dir alle deine Schuld. Weil ich das sage? Nö. Weil es die Bibel sagt. Römer 6,22, aber jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient Gott mit eurem ganzen Leben. Das Ergebnis ist, ihr gehört zu ihm und tut, was ihm gefällt, und schließlich schenkt er euch das ewige Leben. Merken wir, diese Schritte, die ich hier einzeln aufzeige, die verbinden sich miteinander. Denn jetzt fangen wir an, umzukehren und zu tun, was ihm gefällt. Wir wollen jetzt Jesus gefallen. Also, gestern war ich auf einer Hochzeit. Da putzt sich jeder raus. Einfach so. Warum? Die Braut will gefallen, der Bräutigam will gefallen, jeder will irgendwie gefallen. Man passt sich der Situation an. Und unser Bräutigam ist Jesus Christus, der Bräutigam seiner Gemeinde. Deswegen putzen wir uns als Gemeinde heraus und deswegen möchtest du ihn nicht traurig machen mit deinem Leben. Und es ist legitim, bevor wir irgendwas tun, zu fragen, Herr, ist das okay? Gehst du mit dahin, wo ich jetzt hingehen will? Bist du dabei? Schaust du dir den gleichen Film jetzt mit an, den ich gerade schaue? Klickst du auf die gleichen Internetseiten mit mir, Herr Jesus, wenn du deine Maus in der Hand hältst vom Computer? Liegt die Hand von Jesus auch noch mit auf deiner Hand, während du da klickst? Oder glaubst du, dass Jesus seine Hand lieber mal wegnimmt? Das sind alles diese Sachen, die in uns ablaufen dürfen. Ihm zur Ehre. Er verspricht uns die Freiheit von der Sünde. Er vergibt uns unsere Schuld, bezahlt für diese Schuld, die wir auf uns gehäuft hat, Jesus Christus am Kreuz. So, tja, und dann, und das ist ja das Genialste, dann nimmt er uns in seine Familie auf. Hallo, wir sind Kinder Gottes, Tochter und Sohn von Gott. Halleluja, wisst ihr? Und es heißt ja dann immer so schön, Blut ist dicker als Wasser. Also ab dem Zeitpunkt, wo du zu seiner Familie gehörst, da ist er wie ein Soldat persönlich, der verteidigt dich, was das Zeug hält, weil du bist ja plötzlich seine Tochter und sein Kind. Genau wie ihr, wie sagt die Bibel, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes tut. Also selbst wenn ihr vielleicht ein paar Kinder habt, die nicht so auf dem richtigen Weg sind, ihr werdet immer wieder eure Kinder trotzdem schützen. Ihr werdet immer wieder schauen, dass ihr eure Kinder zurechtbringt, weil Blut dicker als Wasser ist. Und deswegen dürft ihr zur Familie Gottes gehören. Ihr seid nicht nur Gäste. Es gibt Gäste. Kürzlich sagte einer zu mir, darf ich bei euch getauft werden, aber weiterhin als Gast in die Gemeinde kommen? Habe ich gesagt, das widerspricht sich. Stell dir vor, du bist schwanger, dein Kind kommt raus und sagt zu dir, ich würde aber nur Gast gern bei dir sein, also ab und zu mal vorbeikommen. Nee. Entweder du gehörst zur Familie Gottes, zur Gemeinde, da wirst du hineingetauft, oder brauchst dich gleich gar nicht taufen zu lassen. Jesus sucht keine Gäste. Jesus ist kein Tourismusbetrieb, der Reisende möchte, die ihn ab und zu mal besuchen, mit ihm ein paar schöne Wochenenden am Strand verbringen. Jesus sucht Familienmitglieder, verbindlich. Nicht wie bei Aldi oder bei Lidl, unverbindliche Preisempfehlung, sondern hier ist alles verbindlich, Vertragspartner. Wir drei Schritte. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen, und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und dieser Vertrag, der ist unterschrieben, und die Vertragspartner sind hoffentlich, also Gott auf jeden Fall, und hoffentlich wirst auch du und bist auch du ein verlässlicher Vertragspartner. Glauben, bereuen, umkehren als Mensch, neues Leben, Vergebung zusprechen, Familie von Gott. Halleluja. Naja. Aber manches ist ja dann so, dass man auch einen Vertrag hat. Eine Tante, die hat mir mal eine Wohnung verschenkt. Und hätte man ja auch so machen können, sie hätte mich anrufen können, hätte sagen, kommst du mal vorbei, ja? Schau mal diese Wohnung an, die schenke ich dir jetzt. Also irgendwann hätte ich wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen, mein Eigentum nachzuweisen, denn in Deutschland ist es gar nicht zulässig, sondern Eigentumsübergang von Grundstückssachen müssen notariell beglaubigt werden. Also der Staat hat irgendwann mal gesagt, ja, eure Schenkerei, da vertrauen wir nicht, sondern das muss bezeugt werden. Wisst ihr, und interessant ist, genauso macht es die Bibel, denn Gott hat gesagt, hey, ihr müsst ja gar noch nicht mal die Katze im Sack kaufen, sondern es gibt auch jede Menge Zeuginnen und Zeugen, die auch das, was Jesus getan hat, noch bezeugen. Schaut, ich habe euch mal ein paar herausgesucht. Hier gibt's Vertrauensleute nämlich, die den Vertrag absichern. Jesus Christus ist gekommen mit der Bestätigung Gottes durch das Wasser seiner Taufe und das Blut seines Kreuzes. Also Wasser, wenn du getauft wirst im Namen Jesus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann zeugt es von Vertrauen. Das Wasser nennt die Bibel einen Zeugen. Durch das Blut Christi ein ganz starker Zeuge. Und auch der Geist bestätigt uns die Wahrheit. Wir haben also drei Zeugen. Den Geist, das Wasser und das Blut. Weißt du schon mal was? Drei Zeugen. Geist, Wasser, Blut. Für diejenigen, die einfach zusätzlich noch den Notar brauchen, um hier wirklich Heilsgewissheit zu haben. Es fußt also nicht nur auf die drei Schritte, die wir vorhin gesehen haben, die drei Schritte von Gott, sondern auch zusätzlich noch auf diese drei Zeugen. Wasser, Blut, Heiliger Geist. Und wir haben heute auch in der Einleitung über den Heiligen Geist gehört. Er ist auch ein sogenanntes Unterpfand oder ein Siegel, kann man auch übersetzen. Also sobald wir auch mit dem Heiligen Geist getauft sind, dann wird gesiegelt. Also wenn ich in meiner Amtshandlung manchmal schwerwiegende öffentlich-rechtliche Verträge hinausschicke, dann muss ich die siegeln. Und da das Siegel, das ist eingesperrt im Tresor, damit es nicht missbraucht werden kann. Und nur ganz wenige Leute wissen, wo der Schlüssel zu diesem Tresor ist. Ich weiß ihn. Und dann, wenn es soweit ist, dann gehe ich dahin und dann öffne ich den Tresor, dann nehme ich das Siegel raus und dann siegle ich diesen Vertrag, wisst ihr? Und dann ist dieser Vertrag gültig. Der Heilige Geist versiegelt dich zusätzlich als Kind Gottes. Also selbst wenn du mal zweifelst an deiner Heilsgewissheit, am Helm des Heils, den du aufsetzen sollst, zeig einfach dem Feind das Siegel Gottes, das du trägst. Du bist gesiegelt in seinem wunderbaren Namen. Auch der Vater selbst hat als Zeuge für mich gesprochen, Johannes 5,3. Auch der Vater bezeugt Jesus Christus, wie es uns das Johannesevangelium zeigt. Und denn wenn ihr Mose wirklich geglaubt hättet, würdet ihr auch mir glauben, denn er hat ja von mir geschrieben oder auch gezeugt. Also selbst Mose tritt als Zeuge auf. Also wie schon gesagt, die Bibel führt ja einfach eine Vielzahl von Zeuginnen und Zeugen auf. Und dann haben wir natürlich erforscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und dabei spricht sie gerade von mir. Das heißt, wir haben auch zusätzlich zu den Vertragspartnern auch diese Vertrauensleute oder diese Zeuginnen und Zeugen, die uns wirklich klar machen, so ist es. Und natürlich dürft ihr gerne diese ganzen Zeuginnen und Zeugen auch mal selbst nachforschen in der Bibel. Und Gott hat über die Zeitalter seinen Heilsplan für uns aufgestellt. Wisst ihr, die ganze Bibel und der ganze Weg Gottes, alle Bünde, die er geschlossen hat, zielen letztendlich auf die Errettung des Menschen ab. Gott hatte faktisch keine anderen Absichten, als Gemeinschaft mit Menschen zu haben, die sich freiwillig für ihn entscheiden und freiwillig im Himmel irgendwann mal sind. Und genau das ist es. Deswegen bringt es auch nichts, was ich da kürzlich auf dieser Beisetzung erlebt habe. Die Frage ist immer die, also die wollten dann mit ihrer Nebelmaschine oder was auch noch dafür sorgen, dass derjenige in den Himmel kommt. Aber die Frage ist immer die, wollte der überhaupt im Himmel sein? Also kürzlich ist jemand verstorben, der wollte nie was mit Jesus am Hut haben. Das sagt jemand zu mir, ist der jetzt vielleicht trotzdem im Himmel? Dann sage ich, stell dir mal vor, du wolltest nie mit diesem Jesus was zu tun haben. Auf einmal machst du da drüben die Augen auf und der begegnet dir und er sagt so, du verbringst jetzt die Ewigkeit mit mir. Das war ja ein Horrorszenario. Dann will er ja gar nicht, sag ich, weiß ich nicht. Hier wollte er nichts mit Jesus zu tun haben, dann gehe ich davon aus, dass er dort auch mit Jesus nichts zu tun haben will. Also wir müssen uns schon entscheiden, wo wollen wir die Ewigkeit verbringen. Und wenn ich hier will, dass die Ewigkeit mit Jesus verbracht wird, dann ist er treu und gerecht. Bums. Also, diese 6 Zeugen habe ich euch mitgebracht. Es gibt noch viel mehr. Aber das Wasser, das Blut Jesu, der Heilige Geist, der Vater selbst, auch Mose und die Heilige Schrift. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben, schreibt dann der Hebräerbrief. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Genial, oder? Das ist die Parole. Das ist die Wegrichtung. Die ganzen Zeugen und es wird immer mit einem Wettkampf verglichen. Und du darfst laufen und laufen und laufen und laufen und laufen und laufen, auch wenn manchmal nicht derjenige deutscher Meister wird, den du dir vielleicht gewünscht hast, dass es dann doch mal noch anders kommt. Aber wir sind auf jeden Fall Meister im Himmel, weil Jesus für uns gestorben ist. Naja, und dann kommt eben diese Versicherung, die ich euch auch noch darstellen möchte. Und ich habe auch ein schönes Bildchen mit aufgezeichnet, wie dieser Kontrakt, dieser Vertrag zerrissen wird. Wisst ihr, in diesem Fall handelt es sich nämlich nicht um den Vertrag, den wir mit Gott geschlossen haben, sondern in diesem Bild hier handelt es sich einfach nochmal um den Schuldschein, der, und ich habe gesagt, geschlossen wurde. Ihr wart ja tot in Verfehlungen eurer unbeschnitten sündigen Natur. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht. Das haben wir seziert, wie das geschehen ist. Und hat uns alle Verfehlungen vergeben. Das haben wir uns auch angeschaut. Und jetzt, er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jesus ist der Sieger. Und man kann sich das tatsächlich so vorstellen, er hat uns alles vergeben, den Schuldschein zerrissen, ans Kreuz genagelt und er ist nicht mehr gegen uns gerichtet. Und wenn du jetzt in den Himmel kommst und wenn du hier abtrittst, dann stehst du frei von Sünde vor Jesus. Setz den Helm der Heilsgewissheit, den Helm des Heils auf und sei dir dieser Sachen bewusst. Vielleicht hast du jetzt einfach heute die Gelegenheit gehabt, nochmal so dein ganzes Leben durchzuchecken. Ja, ist ja fast schon wie so eine kleine Checkliste. Also die Schritte, vertraust du, bereust du, bist du umgekehrt, bist du am Umkehren, hast du das neue Leben in Jesus empfangen, hast du dir Vergebung zusprechen lassen oder bist du da noch wankelmütig? Weißt du, dass du Tochter und Sohn von Jesus bist? Bist du dir bewusst, dass du von einer großen Wolke von Zeugen umgeben bist? Und ist dir bewusst, der Schuldschein, der gegen dich gerichtet ist, ist ein für alle Mal zerrissen, ein Mülleimer, verbrannt oder sonst irgendwo. Kein Notar, kein irgendjemand, niemand kann den nochmal hervorholen und dich dafür in Schuld setzen. Die Vertragspartner, Vertrauensleute und die Versicherung. Ist ein Grund dafür, sicher ohne Zweifel zu sein, oder? Im Namen Jesus. Amen.